Jeder spürt es, jeder merkt es und immer mehr Leute sind frustriert. Die Frage ist, ist Deutschland noch zu retten oder geht es seinen sozialistischen Gang in Richtung Untergang, beziehungsweise wird das Land bewusst und gewollt von der Politik an die Wand gefahren? Immer mehr Leute da draußen sind ja der Meinung, dass es nicht mehr Ignoranz sein kann oder Dummheit ist, sondern dass das, was politisch geschieht, eigentlich so gewollt ist, um das Land zu zerstören. Das sehen wir ja auch beispielsweise wirtschaftlich. Wir sind jetzt im dritten Jahr in der Rezession, aber das ist nicht nur ein Punkt. Viele andere Punkte möchte ich jetzt besprechen mit jemandem, den ihr wahrscheinlich schon kennt es Stefan Schubert, Ex-Polizist. Und da gleich mal die Frage, Stefan, wie sieht denn die Stimmung bei der Polizei eigentlich aus?
Schlecht, schlecht. Ich habe noch vor 2 Tagen noch einen alten Kumpel getroffen. Auch mein Alter, die zählen mittlerweile die Tage runter, die Jahre bis zur Pension, wann sie eher gehen können. Sie wollen nicht mehr, sie können auch nicht mehr. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Motivierte Beamte, wirklich erstklassig motiviert und die immer gewesen, aber die sagen, wir haben hier Messerstecher, Drogenhändler aus dem Nahen Osten, abschiebepflichtig. Die kassieren wir ein, erwischen sie bei Straftaten, schreiben mal Anzeigen und am nächsten Tag laufen die ihnen wieder vor den Weg und nichts passiert. Die Justiz macht einfach nichts. Und das führt natürlich zu dieser viel zitierten inneren Kündigung.
Das heißt also, in der Truppe brodelt es, kann man sagen, oder wie würdest du die Stimmung beschreiben?
Ja, es ist eher ein Brodeln, es ist eher wie ein totes Meer, würde ich sagen. Und beim Brodeln, da würden sie ja aufbegehren und mal einen Bummelstreik machen oder eine Petition schreiben oder ihren Gewerkschaftsführern mehr auf den Füßen treten. Ich glaube, viele haben sich ihrem Schicksal ergeben und haben aufgehört, dagegen anzukämpfen, weil es ist gefährlich. Es gibt jetzt auch viele Linksgrüne, die in den Polizeidienst gespült worden sind, die schnell befördert worden sind. Es gibt die ersten Vorfälle, wo die Gesprächsprotokolle anfertigen, wenn sich zwei Polizisten im Einsatz unterhalten und sich nicht an die Political Correctness halten, wie man halt so im Einsatz spricht. Man spricht dann sehr zynisch und sarkastisch, um das irgendwie zu verarbeiten. Und da gibt es dann Gesprächsprotokolle, die werden dann an die Führung, an die Vorgesetzten weitergeleitet. Und die sind natürlich auch total vom Mainstream unterdrückt und vorauseilender Gehorsam. Das heißt, die Karriere droht dann sofort beendet zu werden.
Ja, also man kann sagen, frustriert ist vielleicht dann die richtige Bezeichnung für die Stimmung bei der Polizei.
Ja, auf jeden Fall ist es sehr frustriert. Und wenn man sich dann noch anguckt, in was für Dienststellen diese Leute arbeiten müssen, da würde man keine Asylbewerber zum Teil reinschicken, was Polizeidienststellen sind. Und du sitzt ja in Berlin auch, da gibt es ja viele Skandale auch mit Dienststellen, mit Schimmel, mit kaputten Toiletten. Was kriegst du denn so mit von dem Verfall der Hauptstadt?
Naja, erstmal ist Berlin auch nicht mehr zu retten. Also jeden Tag, das Einzige, was hier wächst, ist die Anzahl der Baustellen. Die Leute sind völlig frustriert. Es machen immer mehr Restaurants beispielsweise auch zu. Man sieht immer mehr Armut auf der Straße. Und wenn man ja die Nachrichten einschaltet, sogar der Mainstream, also am Wochenende kommt dann immer die Bilanz. Da gibt es also auch Messerstechereien mit Toten. Es gibt Schießereien. Ich hatte selbst in Berlin sowas miterlebt an einer Straße, die also in dem viele schöne Restaurants sind, plötzlich Polizei und so weiter. Da gab es also Schüsse da aus einem vorbeifahrenden Auto in ein Restaurant. Das ist zwar schon einige Wochen her, Monate jetzt auch, aber es ist so irgendwie so ein bisschen Alltag. Und man gewöhnt sich, glaube ich, auch merkwürdigerweise daran. Also eigentlich will man es auch gar nicht mehr hören. Man hat so das Gefühl, und das ist auch das Gefühl in der Bevölkerung, dass man eh nichts mehr machen kann und dass die Politiker da oben an ihrem ja furchtbaren Weg festhalten und sich noch nicht mal bemühen, irgendwie das Ruder rumzureißen. Also ich glaube, dass viele, viele Menschen sehr frustriert sind. Und das zeigt sich ja auch, dass die bei der Glaubwürdigkeit der Medien, es gab ja letztens eine Umfrage, dass also nur noch ja, 31% ARD und ZDF vertrauen. Das ist so ein Schweizer Meinungsforschungsinstitut war das.
Ich frage mich, was sind das für 31%? Was ist los mit den Leuten?
Ja, immerhin, ich meine, es sind noch 31%, aber 60% haben wohl Schwierigkeiten mit dem, was da berichtet wird. Und das haben wir ja gerade auch jetzt bei Charlie Kirk wieder gesehen und so weiter, wie die Menschen immer wieder neu in eine Richtung geframed werden. Aber das muss natürlich irgendwie aufhören, tut es aber nicht. Das Allerwichtigste ist aber, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht. Du weißt es ja vielleicht, wir befinden uns im dritten Jahr in Rezession, das heißt also Wirtschaftsschrumpfung und das heißt mehr Arbeitslose, das heißt weniger Geld für den Staat. Das heißt, allgemeine Kontraktion. Und das sind eben die Auswirkungen dieser Politik, die wir hier haben. Sie holen Millionen von Leuten rein und vertreiben den Leistungsträger, derjenige, der noch was machen möchte, der Unternehmen aufbauen möchte oder sonst was. Ich glaube, eine Zahl aus dem Jahr 200, aus dem Jahr 2024 zeigt, wie dramatisch es ist. 270.000 Leute sind aus Deutschland ausgewandert. Welche das sind, kann man sich ja leicht ausmalen. Es sind wahrscheinlich nicht die Bürgergeldempfänger, die ausgewandert sind. Und insofern stellt sich die Frage, ist Deutschland überhaupt noch zu retten? Also ich meine, wenn ich mit Leuten spreche, die weggegangen sind, auch gerade in Dubai, dann sagen die ganz klar nein. Was sagst du?
Komme ich gleich zu einer kurzen Zwischenfrage, weil du gesagt hast, die Wirtschaftsdaten Rezession im dritten Jahr. Da kam doch auch noch raus, dass diese Daten auch noch manipuliert worden sind unter Robert Habeck, dass die jetzt nachträglich geändert worden müssen, dass es gar kein leichtes Wirtschaftswachstum gab. Das war ja auch noch eine offizielle Statistik, so nach dem Motto, es ist gar nicht so schlimm, der Robert Habeck hat das alles im Griff. Und nachdem er dann weg ist, wurden dann nachträglich ja Wirtschaftsdaten auch verändert.
Ja, also das ist eine altbekannte Masche, muss man sagen, dass die Wirtschaftsdaten von den servilen Wirtschaftsinstituten, die ja auch irgendwie gefördert werden von der Regierung oder irgendwie Geld beziehen, hintenrum wahrscheinlich, Angst haben, zu negative Prognosen zu stellen. Und dann sagen sie zum Beispiel sowas wie, ja, wir erwarten jetzt auch für 2025 ein minimales Wirtschaftswachstum von 0,1 oder 0,2%. Was aber überhaupt nicht möglich ist, es so genau zu prognostizieren, dass die Wahrscheinlichkeit von plus 0,5 und minus 0,5 ist viel zu hoch. Aber sie tun es, um der Regierung einen Gefallen zu tun, um ja nicht diese negative Stimmung in irgendeiner Weise weiter anzuheizen. Ist so ein bisschen DDR-mäßig. Man macht es ständig besser zu machen, als es wirklich ist. Und dann kommt dann irgendwann die Revision. Also wenn man das Jahr dann, oder das Quartal dann Revue passieren lässt und die Daten dann wirklich auf den Tisch kommen, dann sagt man dann hinterher so kleinlaut, ja, wurde leider nach unten revidiert. Und das Jahr 2024 war auch ein Jahr, in dem die Wirtschaft geschrumpft ist. Also sie versuchen in allen Ecken und Enden hier ein Land darzustellen, das es so gar nicht mehr gibt. Und nochmal die Frage, glaubst du, dass man Deutschland noch retten kann?
Tja, es ist die Frage, ne? Vor allen Dingen, wann muss man muss ja endlich mal anfangen. Wir fangen ja nicht einmal an. Das ist ja das Problem. Diese Grenzkontrollen sind ja ein Witz von Herrn Dobrindt und Merz, wofür sie sich in die Mainstream-Medien feiern lassen. Ich glaube, 616 Asylbewerber abgewiesen, während gleichzeitig 30.000 Asylbewerber im gleichen Zeitraum einen neuen Antrag gestellt haben. Also, es ist eine Verarschung der Bevölkerung, muss man ganz klar sagen, in jedem Bereich. Und deswegen wird es sehr, sehr schwer. Und jetzt kommt noch dazu, gerade in Berlin ja auch, jetzt werden die deutschen Pässe verteilt. Das heißt, selbst an Clanmitglieder, selbst Bürgergeldempfänger, die dann irgendwie sagen, bin jetzt mal kurz selbstständig oder ich stocke nur auf, es wird gar nicht mehr geprüft, alles online, jetzt sind Betrügereien rausgekommen und sie machen einfach so weiter und feiern das dann auch noch ab. Dann fragt man sich natürlich wirklich noch, wie das enden soll. Und du als Wirtschaftsfachmann, du musst doch graue Haare kriegen, wenn du diese Gehirnakrobatik von Friedrich Merz und Bärbel Baas nachverfolgen musst, so wie ich es verstanden habe. Also sie machen jetzt Schulden, 510 Milliarden neuer Haushalt, 170 Milliarden Schulden. Sie haben keine Positionen zum Sparen eingefügt, aber Bärbel Baas hat jetzt die Lösung, weil es kommt ja ein Wirtschaftswachstum in den nächsten 1, 2 Jahren. Deswegen müsste man weniger Sozialausgaben bezahlen und dann passt das schon irgendwie so. Also das ist ja die Logik der Bundesregierung, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, das ist ganz einfach linksgrüne Akrobatik. Ja, genauso wie die Geschichte mit den Asylzahlen, die angeblich ja nach unten gegangen sind, wie irgendeine Qualitätspresse vor kurzem meldete. Der Hintergrund war, dass diese Asylsuchenden einfach einen deutschen Pass bekommen haben und damit aus der Asylstatistik rausgefallen sind. So kann man natürlich auch arbeiten.
Ja, wir haben bei 1,3 Millionen Syrerstämmische hier. Das ist jeder fünfte Syrer wohnt schon in Deutschland. Ja. Und der Krieg ist vorbei. Erst war es der böse Assad. Warum gehen Sie nicht vorbei? Warum werden Sie nicht zurückgeschickt? Wer soll denn das Land auch wieder aufbauen? 300.000 von den Syrern sind schon fast eingebürgert. Und das heißt, die kriegt man nie wieder raus aus diesem Land. Und das ist natürlich für die Sicherheitslage extrem. Das ist für die soziale Kasse. Es ist einfach nicht bezahlbar. Und man fragt sich ja auch, Bund, Länder und Kommunen haben ja 1 Billion Steuereinnahmen und sie schaffen es nicht, dieses Land ordentlich zu verwalten. Innovatives erwartet man von denen ja gar nicht mehr. Aber Infrastruktur, Berliner Flughafen, BER, Autobahn, ich glaube, ihr habt jetzt diese A100 endlich gebaut, die hat, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte gebraucht. Also, sie kriegen ja irgendwie nichts mehr hin.
Nee, hier steht alles still. Also muss man wirklich so sagen. Und ich verstehe auch nicht, dass man die Wirtschaft nicht, ja, sagen wir mal, fördert zumindest, ja, dass man sagt, okay, wir senken die Steuern, damit es sich wieder lohnt, in Deutschland Unternehmen aufzubauen oder überhaupt hier zu investieren. Das alles wird komplett vernachlässigt. Stattdessen träumen sie von einem Wirtschaftswachstum. Du hast es eben gesagt, das gar nicht da ist. Machen jetzt mehr Schulden, weil sie glauben, ja, das wird sich schon irgendwie relativieren, wenn wir später mehr Geld in die Kassen bekommen. Aber das Gegenteil wird ja der Fall sein. Das Gegenteil wird der Fall sein. Es wird immer weniger an Steuern geben, wenn immer mehr Leute rausgehen. Und die Insolvenzen sind nach wie vor ziemlich hoch, auf Rekordstand.
Ich glaube 22.000 oder so im letzten Jahr.
Ja, ungefähr. Ich glaube, es war ein Vierteljahr sogar. Wenn also dann weniger Geld da ist, dann müssen sie Leute natürlich noch mehr auspressen. So sind sie ja jetzt auf die Idee gekommen, eine Zuckersteuer einzuführen. Hast du das mitbekommen mit der Zuckersteuer, die
Ich
Grünen?
habe nur die Überschrift gelesen, dass hier der Merkelianer Daniel Günther in Schleswig-Holstein Zuckersteuer haben will und das Gesetz bei den Grünen abgeschrieben hat. Ist das wirklich so?
Ja, die Grünen wollten das so. Die Grünen
Jesus.
wollen natürlich immer das Wohl des Volkes und der Kinder und dies und jenes. Geben sie natürlich vor, dabei geht es ihnen natürlich nur darum, Knete abzuzocken beim einfachen Bürger. Ich meine, dass Zucker schädlich ist, das weiß doch wirklich jeder. Und selbst wenn es teurer würde, glaube ich nicht, dass es die Dickheit von Kindern zurückgehen lässt. Es geht genauso wie bei den Klimaabgaben und Klimasteuern und CO2-Gedöns und was wir alles haben, doch einfach nur darum, den Bürger immer mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, ihm erst Angst zu machen, die Welt geht unter oder weiß der Geier was, und dann zu sagen, ja, jetzt musst du mal noch mal tiefer in die Tasche greifen, damit wir die Welt retten können. Was ich nicht verstehe ist, wir haben ja jetzt ungefähr 1 Billion in neue Energien gesteckt, die nicht funktionieren, das ist rausgeworfenes Geld. Wir haben Steuern ja auf dem Rekord, wie du gesagt hast, und sie wollen immer neue Abgaben erzeugen, sind sie ja sehr pfiffig drin mit irgendwelchen neuen Abgaben, dass die Bürger, also gerade beim Klima, dass der Bürger nicht versteht, dass das alles gar nicht hilft. Ich meine, hat es dem Klima geholfen, dass wir hier Hunderte von Milliarden rausschmeißen aus dem Fenster, auch für angebliche Klimaprojekte im Ausland? Da gehen 6 Milliarden flöten, war jedenfalls letztes Jahr so. Und manchmal werden sie auch gar nicht gebaut. Gab es ja den großen Skandal in China, da ist gar nichts gebaut worden, da sind einfach nur 3 Milliarden geflossen nach China. Also ich meine, du hast ja eben von Verarschung gesprochen. Also mittlerweile müsste es doch jeder mitbekommen haben, dass das gar nicht funktioniert und dass alles nur ein Vorwand ist, die Leute zu verarmen.
Es ist eine Verarmung, ja, es ist eine Abzocke ohnegleichen. Und erst diese Klimaapokalypse, ich meine, wir sollten ja jetzt den schlimmsten Hitzesommer aller Zeiten bekommen. Es gibt Leute, die mussten die Heizung anstellen, so kalt war es in Wirklichkeit. Und jetzt wieder eine Klima-Extremwetterkonferenz in Hamburg. Da weiß ich schon, wer diesen ganzen Blödsinn bezahlen musste, nämlich wir Steuerzahler. Und Donald Trump ja mit einer Riesenrede bei der UN. Das heißt, Deutschland wird hier ausgelacht. Annalena Baerbock ist ja fast vom Stuhl gefallen, hätte sie sich nicht an ihrem Hammer da festgehalten, wie er diese Klimawandel-Pandemie Paranoia als größten Betrug der Menschheit bezeichnet hat. Und da sprechen ja mittlerweile auch ganz andere Länder und Ökonomen drüber. Niemand folgt den Deutschen. Das war ja auch das Irre, was die Grünen mit ihrer Medienmacht, Spiegel, Süddeutsche, ARD, ZDF behauptet haben. Die Deutschen müssen vorangehen, Milliarden ausgeben, Milliarden umverteilen vom Steuerzahler in grüne NGOs. Dann werden alle anderen Länder sehen, wie toll das ist, dann machen sie das nach und dann werden wir gemeinsam die Welt retten. So irre sind die ja. Und währenddessen kassieren sie ja ab. Und gerade in Berlin, im Regierungsviertel, da wird ja gebaut und gebaut. Das Kanzleramt, jetzt schon eins der größten Regierungskomplexe der Welt, wird ja nochmal verdoppelt. Niemand stoppt diesen Wahnsinn, neue Bürogebäude. Also da wird das Geld rausgeschmissen und die Rentner, die dieses Land aufgebaut haben, verarmen und müssen Flaschen sammeln.
Ja, also es ist aber nicht nur das, das kann man noch vernachlässigen. Die Bereiche Migration, 50 Milliarden, 50 Milliarden pro Jahr und Bürgergeld auch nochmal 50 Milliarden pro Jahr, fressen einfach alles auf, muss man sagen. Und vor allen Dingen auch die Sozialkassen werden natürlich immer stärker belastet. Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der hat ein Gehalt von 3.500 Euro, muss davon 350 Euro an die Krankenkasse zahlen und der Arbeitgeber zahlt nochmal 350, bezahlt also insgesamt 700. Das ist ja eine Sackgasse, in die wir uns da hinein bewegen, die hochexplosiv ist. Und auf der anderen Seite gab es jetzt mal eine Erhebung über Bürgergeldempfänger in Hamburg und da gibt es 306 sogenannte Bedarfseinheiten, also Familien irgendwie, die mehr als 8.000 Euro im Monat kassieren. 306 Bedarfseinheiten, wie immer man sie charakterisiert.
Großfamilien, also ich habe es auch gelesen, Großfamilien mit mehreren Kindern und die dann zum Teil in diesem Kulturkreis, ich meine, das Kindergeld war mal hier, um den Kindern auch irgendwie ein Hobby zu ermöglichen, dass die Kinder mal Ballett spielen können oder Fußball spielen, im Verein gehen, neue Schuhe, dass sie eine ordentliche Kita besuchen, ordentliches Essen kriegen. Das ist ja eigentlich der Hintergrund vom Kindergeld auch. Und wenn ich natürlich sechs Kinder habe und vier in einem Zimmer packe und die schlafen alle auf einer Matratze und packe mir das Kindergeld in die eigene Hosentasche, das ist ja auch, dafür ist es nicht gedacht, dafür ist es nicht ausgelegt. Und niemand macht was dagegen und das Geld wird so verschleudert und und die lachen ja auch, das macht ja auch noch wütend. Es gibt ja auch auf Insta und TikTok überall. Wenn du solche Männer auch siehst, kommen vom Bürgeramt und holen so ein Bündel 50-Euro-Scheine aus der Tasche und dann fragen sie, was machst du? Oder Kindergeld abgeholt, Deutschland, gutes Land und geht dann wieder in sein Tipico-Vereinsheim. Und wir müssen das alles bezahlen. Und in diesem Sinne ist es viel, viel zu ruhig. Kannst du das erklären, warum die Bevölkerung das so lange mit sich machen lässt?
Nee, nicht so richtig. Also sie werden natürlich von den Medien ruhig gehalten. Das heißt also, da, wo es irgendwo brennt oder da, wo es irgendwie problematisch wird, das wird ja alles verschwiegen, ja. Auch die Tatsache zum Beispiel, dass Kinder wahrscheinlich irgendwie falsch eingesetzt werden, missbraucht werden, um das Bürgergeld zu erhöhen. Man kennt das ja, wie es funktioniert. Das ist ja die dritte Welt oder Afghanistan. Da gibt es ganze Internetforen, wo drin steht, wie man Deutschland ausnimmt. Und wir haben ja selber das Bürgergeld auf Arabisch, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt noch veröffentlicht haben, auf Arabisch veröffentlicht und den Leuten sozusagen signalisiert, kommt her. Und auch wenn du kein Deutsch kriegst, dann kriegst du noch einen Dolmetscher und den segensreichen Bürgergeld. Empfang in allen Facetten dargestellt, bis hin zur Tatsache, dass das Kind auch noch Musikunterricht finanziert bekommt, dass der Umzug bezahlt wird, dass die Erstausstattung in der Wohnung bezahlt wird. Also da muss man sich wirklich fragen, was machen unsere Volksvertreter mit unserem Geld? Und meine Antwort ist, sie wollen uns tatsächlich schaden, sie wollen uns ausbeuten. Es ist ihnen egal. Es ist ja nicht ihr Geld, das sie da
Ja.
in den Amtsstuben verteilen, sondern es kommt von irgendwoher, das natürlich erstmal erarbeitet werden muss. Und das ist eine ganz große Ungerechtigkeit meines Erachtens. Deshalb ist die SPD ja auch so schwach, dass die Leute, die noch arbeiten, eigentlich diejenigen sind, die dafür zahlen. Im Prinzip kriegst du ja nur noch die Hälfte raus insgesamt von dem, was du brutto bekommst. Und ich denke, dass dann irgendwann auch mal ja, zumindest zu einer Verweigerungshaltung kommt bei immer mehr Leuten, sodass das System irgendwie von selbst implodiert, weil die Fehlanreize einfach zu groß sind. Wenn du sowas eben öffentlich darstellst, was du alles kriegst und was alles geht, dann werden immer mehr Leute davon Gebrauch machen. Und auch wenn wir jetzt auf die Entwicklungshilfe gehen, beispielsweise, wo ja 33 Milliarden angesetzt sind und wo jeder weiß, dass es bei den Despoten versickert, da fragt man sich auch, was soll das? Und die wissen natürlich genau, wie sie ihre Anträge stellen. Irgendwas mit Klima, irgendwie so oder so. Also es ist unfassbar, wie ungeniert unsere Politiker mit unserem Geld umgehen.
Ja, es ist, also man müsste viel mehr Staatsanwaltschaften haben. Leider haben wir ja keine unabhängigen Staatsanwaltschaften. Sie sind ja weisungsgebunden durch die Politik, durch den Generalstaatsanwaltschaft, das ist ein politischer Beamter. Man müsste viel mehr in die Amtsstuben reingehen, wegen Veruntreuung von Steuergeldern tätig werden. Man bräuchte eine Amtshaftung für Politiker, die diese Millionen und Milliarden verscherbeln, und diese Entwicklungshilfe und so alles. Wer auf jeden Fall davon profitiert, sind natürlich die NGOs vor Ort, hier in Deutschland, in Berlin, und dann auch vor Ort, die natürlich alle ihre Kohle kriegen, wo dann irgendwelche CEOs noch sitzen, schicke Büros. Das wird ja alles damit auch finanziert. Da kommt ja dann hinterher nur noch ein Bruchteil an den wirklichen Absender an. Und das ist in der Tat ein Skandal. Und jetzt haben sie schon gejubelt bei ARD und ZDF, weil die Wirtschaftsprognosen für die nächsten ein, zwei Jahre nach oben ausschlagen werden, weil sie 850 Milliarden Euro Schulden, die sie dreisterweise auch noch Sondervermögen nennen, einfach irgendwo reinpumpen. Das wird natürlich dann einmal so ein Konsumfeuer entfachen, und danach fällt es wieder runter. Und von dem Gestaltungsspielraum des Bundeshaushaltes bleibt ja nichts übrig. Demnächst wird nicht mehr hier Bürgergeld, Ukraine und Migration die größten Punkte sein, sondern Zinsen und die Schuldenbedienung. Und das ist ja für die nächsten Generationen, ist das ja ein geradezu ein Verbrechen gegen die nächsten Generationen.
Also, was sagst du? Ist Deutschland noch zu retten?
Tja, mit dieser Regierung nicht, mit dieser Politik nicht, mit einer Notbremse, ja, mit einer Vollbremsung, dann ja, wenn man wirklich wie in Amerika auch mit so einer Dodge-Agentur losgeht und wenn man wirklich mit dem Hammer draufschlägt, also jetzt sprachlich gesprochen, und knallhart streicht und entlässt. Du hast ja vorhin gesagt, DDR, so kommt mir das auch vor. Der öffentliche Dienst wird hier aufgebläht, nochmal 100.000 Stellen mehr. Es kommt mir so ein bisschen vor, als ob sich der Staat seine Wählerschaft kauft, weil wer natürlich vom öffentlichen Dienst bezahlt wird, vom Staat, ist natürlich absolut leicht zu formen, ruhig zu halten. Wir wissen ja, was passiert, wenn ein Lehrer, ein Beamter, ein Feuerwehr, ein Polizist den Mund aufmachen gegen die Regierung, dann ist seine Karriere beendet, er wird zum Abschluss freigegeben. Und so kommt mir das vor. Ja, die Steuergelder werden abgezockt. Der übergriffige Staat wird immer größer und kauft sich die Verschwiegenheit des immer größerer Bevölkerungsgruppen.
Das sind keine guten Aussichten. Deshalb wird es auf jeden Fall schwierig werden in Zukunft. Stefan, ich denke, das ist ein schlechtes Fazit, aber ein guter Abschluss. Du hast ja einen sehr interessanten YouTube-Kanal, der heißt Stefan
Schuberts
Schubert.
Lagermeldung, so wie es hier oben steht.
Ah ja, ich habe es jetzt nicht. Jetzt habe ich es auch gesehen. Sorry. Wir verlinken dich hier unten. Wir gucken, wir beobachten alles und hoffen wir, dass es nicht so schlimm kommt, aber im Moment sieht es nicht gut aus.
Es sieht nicht gut aus, deswegen ist es auch wichtig, sich zu vernetzen, zu verbinden. Du hast ja auch einen guten YouTube-Kanal, den packe ich hier unten auch mit rein. Ich packe das Video auch bei mir auf den Kanal, dass man sich untereinander vernetzt hält, weil es wird nicht besser werden, und umso wichtiger ist es, dass man als Community zusammensteht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Tschüss, Michael.